Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Hallöchen.
Wir hätten eigentlich schon viel früher anfangen können, nachdem wir uns 10 Minuten gesagt haben, dass wir beide Kopfschmerzen haben und dass wir beide sehr viel Müdigkeit an den Tag legen. Das hätten wir uns eigentlich sparen können, aber gut.
Ich hatte eben schon gedacht, dass du jetzt sagst, wir haben ja schon irgendwie eine Viertelstunde vorher gesprochen.
Ja.
Ja, aber ich habe jetzt endlich mal den Aufnahmeknopf gedrückt, nachdem wir ja schon solche Themen wie Lotus stellt Elektroauto vor und der Peugeot 208 wurde jetzt auch gerade vorgestellt als elektrische Version, wo wir das alles vor dem Podcast schon abgefrühstückt haben.
Ja, ich meine, wir sind ja nicht der Elektroauto-Podcast. Da gibt es ja gute marktbegleitende Podcast-Projekte, die das machen.
So ein bisschen, vor allem hier so im Hypercar-Bereich. Lotus ist ja eigentlich auch schon. Also das ist übrigens auch mal eine Automarke, wo ich so als Jugendlicher immer gesagt habe, ich würde später gerne mal einen Lotus fahren. Aber mittlerweile bin ich auch so realistisch geworden, das ist kein Auto für mich. Ja.
War nicht der allererste Tesla auf Lotus-Basis?
Ja.
Das war der Ur-Tesla sozusagen.
Genau, ne? Das Chassis war Lotus. Ich glaube sogar das Elise, ja.
Ja.
Und hatte unterm Strich bessere Performance-Daten als der Lotus. Wobei, wenn man überlegt, die Elektromotoren, ja, du hast ja ab Null Gas, hast ja quasi schon das volle Drehmoment. Ja, ist nicht so schwierig, ja.
Und der erste Tesla-Besitzer in Deutschland war der durchgeknallte Autohausbesitzer in Düsseldorf und das ist nicht der Herr Becker gewesen, sondern der Michael Fröhlich. Der hatte den ersten Tesla, also kleiner Funfact am Rande.
Ja. Und mir fällt gerade nicht ein, in welcher Serie ich den Tesla Roadster das erste Mal gesehen habe. Das war auch eine ältere amerikanische. Ach, wie hieß dann hier nochmal? Leverage war das, glaube ich. Genau, Leverage. Übrigens immer noch eine sehr gute Serie, die ist sehr gut gealtert, kann man sich auch heute noch angucken. Leider auch viel zu früh dann eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Staffeln es waren, aber meiner Meinung nach viel zu früh.
Okay. Ehrlich gesagt sagt mir die Serie gar nichts, aber ich habe ja heute schon in anderen paar Dingen meine Unwissenheit präsentiert im Vorfeld.
Ja. Gott sei Dank im Off der Sendung, ja.
Ja, okay. Das hätte ich jetzt nicht sagen müssen, ne? Aber okay,
ja,
jetzt
genau, habe ich mir ja, so, hab ich so ehrlich und transparent sind wir eben.
Ja, so ist es, genau.
Ja, aber wenn du mal Zeit finden solltest und nicht weißt, was du gucken sollst, guck dir Leverage mal an. Ist eine gute Serie.
Okay. Das Problem ist, ich habe fast nie Zeit, um irgendwas zu gucken.
Ja.
Ja, das ist das Problem.
Mir geht's ja ähnlich. Ich bin so lange jetzt auch schon aus dem Serienanschauen-Thema raus. Das ist, ja.
Und wenn ich mal irgendwie Zeit habe, was zu gucken, dann penne ich ein. Dann war's das. Ja. So ist es. Gut. Aber wo wir gerade bei Unterstützung und Transparenz sind, nämlich heute wird unser Podcast nicht von Rademacher und auch nicht von SafeTV unterstützt, sondern von der Firma Blinkist. Und was Blinkist macht und kann, das erzählen wir euch so circa in der Mitte unserer kleinen Sendung. Ja. Und wo wir gerade bei Plattformen sind und Abos und Diensten, können wir mal ein bisschen über 1Password reden. Da gab es ja so ein bisschen einen kleinen Mini-Shitstorm. Hast du das mitbekommen?
Zu 1Password gab es vor einiger Zeit, also als das Abo-Modell umgestellt haben, schon einen Shitstorm. Oder einen kleineren. Ja, wir hatten, ob wir darüber gesprochen hatten, weiß ich jetzt nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall zuletzt auch mal so im Off zusammengequatscht in Bezug auf 1Password. Und da hatte ich ja gesagt, ich bin immer noch auf der Version, bevor sie das Abo-Modell angefangen haben, ja.
Ja, auf der bin ich auch noch. Aber genau diese Kunden haben jetzt ein Problem, weil man nicht mehr auf dem iPhone einen Tresor anlegen kann oder dementsprechend dort Einträge vornehmen kann, sondern dass dieses Synchronisieren von Gerät zu Gerät in beiden Richtungen, das funktioniert jetzt nur noch in der Abo-Version. Also sie haben ein signifikantes... Nur
in der Cloud dann.
Genau.
Also beziehungsweise über den eigenen Service dann.
Eigenen Service oder iCloud oder Dropbox. Mhm. Ich glaube, das bieten die ja noch parallel an, diese drei Möglichkeiten. Und man wird also zu gezwungen, wenn man dieses Convenient-Feature haben möchte, dass man halt in dieses Abo-Modell wechseln muss, soll. Und ja, das zeigt mir, dass viele Hersteller und viele Softwarebuden jetzt so ein bisschen die Daumenschrauben ansetzen, so nach dem Motto, wenn ihr das volle Feature-Set haben wollt, dann müsst ihr die Abo-Version nehmen. Schmeckt mir gar nicht, weil dieses ganze Abo-Zeug ist so ein Ding, wo ich, das habe ich ja schon oft genug gesagt, wo ich kein Freund von bin, da monatlich für irgendwelche Software Geld auf den Tisch zu legen. Ich möchte halt selbst entscheiden können, wann ich eine Version wechsle oder wann ich ein Update vornehme oder nicht und nicht gezwungen bin, permanent für Software Geld auf den Tisch zu legen. Ja, das nervt ein wenig. Ja, über das Thema
haben wir ja schon öfter gesprochen. Wobei ich glaube, zuletzt hat auch Twitterific gerade wieder ihr Geschäftsmodell umgestellt. Das ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile abo-pflichtig, wenn du halt Werbung ausschalten willst, ja, auf iOS. Ja, es ist halt ein Trend, der sich da ja nicht nur abzeichnet, sondern jetzt ganz ganz aktuell halt ist, dass viele Entwickler halt dahin gehen. Klar, für einen ständigen Geldstrom zu sorgen, ist natürlich im Interesse der Entwickler, ja. Es ist halt immer die Frage, welchen Nutzen bietest du mit dem Modell deinen Kunden? Ja, macht das für den Kunden auch Sinn? Wir hatten ja da auch schon in Bezug auf andere Dienste wie Spotify, Apple Music, iCloud, Dropbox, auch Adobe gesprochen, ja, mit den ganzen Abo-Modellen, auch was dann Netflix, Prime etc. betrifft, dass sich das natürlich summiert, ja.
So ist es. Es scheint ja auf den ersten Blick nicht viel, wenn man jetzt die Summe solo sieht, aber wenn man sich jetzt bei jedem Anbieter, der einen interessiert oder wo man gerne dabei sein möchte oder den man vielleicht auch sogar benötigt, anmeldet, dann sind das schon ordentliche Summen, die da im Monat zusammenkommen können und das nervt mich halt immer so ein bisschen.
Es ist halt schade, vor allem für uns, der halt noch gewohnt ist, er kauft sich eine Software und kann dann damit arbeiten, bis halt der nächste kostenpflichtige Release beziehungsweise Update kommt. So buy to own, ja, mittlerweile ist es halt mehr so das Mietmodell, was man hat. Ja, kann ich verstehen, dass es Bauchschmerzen macht. Mir macht es teilweise, oder ich frage mich bei manchem Entwickler, wie er auf die hervorragende Idee kam, ja, jetzt ein Abo-Modell zu machen, was meiner Meinung nach für seine Software nicht unbedingt Sinn macht. Ja. Bei anderen springe ich da auch gerne mal drauf, ja, je nachdem, wobei so viele Software-Abos habe ich jetzt auch nicht am Start, weil ich mir das, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt so der Freund von bin und B, ja, da wirklich dann auch diese Nutzenanalyse für mich dann einfach mache. Ja,
ja, also bei OnePassword ist es bei mir persönlich so, da ist der Nutzenfaktor und der Anwendungsbereich so hoch, dass ich es wirklich jeden Tag einsetze und jeden Tag als Utility benötige, da werde ich es wahrscheinlich machen. Aber es gibt genug andere Software, wo ich dann stark abwäge, wie oft brauche ich die Software, wie oft setze ich sie ein. Mhm. Gibt es Alternativen, die man entweder kaufen kann oder gibt es Donationware, wo man dem entsprechenden Entwickler eine Spende zukommen kann oder gibt es sogar Freeware als Lösung, die für mich das Gleiche tut. Bei OnePassword ist es einfach so, dass es einfach so gut funktioniert und auch meine Datenbank so gepflegt ist und so gefüllt ist, dass es eigentlich ein Umzug, es gibt ja natürlich die Möglichkeit, das zu exportieren und wieder da zu importieren, aber trotzdem, ich glaube, da werde ich das erst nochmal Augen zu und durch und werde das Abo-Modell machen und durchziehen. Bei anderen Softwarelösungen, da bin ich dann immer am Abwägen, gibt es nicht Alternativen, die nicht im Abo-Bereich liegen. Ganz einfach.
Ja, und da fällt mir gerade auch was ein, weil wir hatten eben vor der Aufnahme, mal gucken, wie lange die Folge wird. Mir fällt gerade was ein, und zwar gerade mit Abo beziehungsweise Zahlen für Software etc. Ich habe im Urlaub für eine Sache, beziehungsweise für einen Tag oder für eine Tour, die wir gewandert sind, habe ich einen GPS-Tracker gebraucht, weil ich eine Tour hatte, für die ich einen GPX-File hatte. Und hatte allerdings bis jetzt noch kein Programm auf dem iPhone drauf, mit dem ich, oder ich hatte noch keinen, noch nicht den Anwendungsfall, dass ich eine Software gebraucht hätte, um GPX-Daten lesen und darstellen zu können. Und wie gesagt, für einmal da Geld rauszuhauen, ist so ein Ding, weil ich habe mich dann durch den App Store mal ein bisschen durchgehangelt, bin auf sehr viel Software gestoßen, teilweise auch Software, die wirklich optisch und von der Beschreibung her einen guten Eindruck gemacht hat, die ich mir runtergeladen habe, die ja auch so von Funktionsumfang, vom Design her einen guten Eindruck gemacht hat, die sich allerdings dann so Funktionen haben entweder durch einen In-App-Kauf einmalig freischalten lassen haben wollen, teilweise bis zu 8 Euro, ja, wo ich dann auch gedacht habe, muss jetzt nicht unbedingt sein für einmal nutzen. Und dann bin ich auf Software gestoßen, die halt ein Abo-Modell angeboten hat, teilweise hoch bis 29 Euro pro Monat, ja, um alle Features freischalten. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, dann investierst du mal anstatt 5 Minuten so im App Store, investierst du mal ein bisschen mehr Zeit, bis du vielleicht was Vernünftiges gefunden hast, was du nutzen kannst, was entweder günstiger ist, wo du sagst, okay, das zahle ich noch für einmal nutzen jetzt im Urlaub und habe dann die App für, keine Ahnung, wann ich es mal wieder brauche. Oder aber findest halt was Freeware-mäßiges und bin dann letztendlich auf GPX-Tracker gestoßen, was was kostenlos im App Store zur Verfügung steht, was auch wirklich groß keinen Funktionsumfang hat, was aber ohne Probleme GPX-Tracks darstellen kann. Und von der Art und Weise, wie es das tut und wie es auch hier mit GPS funktioniert, ja, das geboten hat, was ich benötigt habe. Ja. Und wie gesagt, ohne was dafür zu zahlen. Wäre da jetzt ein Donation-Link oder so drin gewesen, hätte ich dem wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was hingeschoben. Da war jetzt leider nichts drin. Da muss ich schon nochmal gucken auf der Entwicklerseite, dass ich da vielleicht dann nochmal, wie gesagt, was in die Richtung werfe. Aber hier, Freunde, wie gesagt, manch Entwickler, man darf jetzt die Funktionen auch nicht so klein reden, aber 8 Euro oder 29 Euro als Abo im Monat, ja. Also man kann es auch übertreiben, ja.
Ja, so sehe ich das auch.
Ja, ja, wie gesagt, und da investiere ich dann auch nochmal 10 Minuten mehr, um zu suchen, weil das macht dann einfach keinen Sinn. Ja, was soll ich da 29 Euro bezahlen oder auch 8 Euro bezahlen für eine einmalige Anwendung? Dann hätte ich gesagt, okay, dann verzichte eben auf die GPX-Datei und mach's irgendwie anders. Ja.
Mhm, ganz klar. Ja, und der nächste Dienst oder die nächste Software-Schmiede, die dementsprechend die Nutzer zu einem Abo-Modell bewegen möchte, ist die Schmiede um Airmail, rund um Airmail. Die möchte nämlich, wenn man die Push-Nachrichten, also die Pushs bekommt, auf dem Smartphone, auf dem iPad, wo auch immer, dass man das auch nur noch in dem Abo-Modell hat. Das heißt, dieses Feature, was ja für viele sehr wichtig ist und für mich wäre das auch ein wichtiges Feature, dieses Feature ist nur noch dann in der Abo-Version abzubilden oder wird nur noch in Abo-Version abgebildet. Das ist genauso ein Ding. Ich meine, gut, wir reden hier von 3 Euro im Monat, aber es läppert sich, wie wir eben schon sagten, da 3 Euro, da 3 Euro, habe ich 10 mal 3 Euro, bin ich auch schon bei 30 im Monat. Ja, also man sieht eindeutig Trends bei diesen Firmen, die Daumenschrauben anzusetzen. Ja.
Ja, aber hast du nicht bei Twitter so eine Lösung gefunden für die Benachrichtigung mit dem Installieren der offiziellen oder der offiziellen Twitter-App und nutzt aber eine andere und kriegst dann die Push-Benachrichtigung über Twitter?
Ja, Airmail ist ja nicht Twitter, Airmail ist ja ein E-Mail-Client.
Ja klar, aber du könntest ja auch über die Standard-E-Mail-App dir Benachrichtigungen einrichten und dann trotzdem Airmail nutzen.
Ja, das kann man
auch. Das wäre auch immer so ein Workaround. Das ist mir halt eben nur eingefallen.
Das wäre auch ein Workaround, ja.
Ja, nur klar, die Airmail ist natürlich auch am Geschäftsmodell prüfen, wie kann ich halt Geld verdienen. Ja. Weil so ein Unterhalt von der Software kostet natürlich auch Geld, ja. Ich will da auch meinen Beispielen, die ich genannt habe, ihren Mehrwert oder ihren Nutzen oder die Kostenrelation da nicht in Frage stellen, nur für meinen Anwendungsfall. Und das war das, was ich auch vorhin in Bezug auf von Passport gemeint habe oder generell bei Entwicklern, die halt auf Abo-Modell umstellen. Es ist halt die Frage, welchen Nutzen ziehe ich halt aus den Abo-Gebühren, ja. Und das muss man dann bei ML sich halt auch betrachten. Ich habe ja E-Mail auch mal eine Zeit lang genutzt, ja, und bis ich dann halt auf dieses, da hatten wir auch vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, bis ich dann halt für mich entschieden habe, ich versuche so viel wie möglich mit Bordmitteln zu machen, mit dem, was einfach mitkommt. Und wenn das von Leistungsumfang mir ausreicht, warum sollte ich dann nochmal Third-Party installieren? Klar, wenn ich eine spezielle Funktion oder so brauche, klar. Ja, wenn ich auch, oder wenn Funktionen halt vom OS oder von iOS nicht angeboten werden, komme ich nicht drum rum. Dann bin ich auch durchaus bereit, für Software zu zahlen. Ob es dann ein Abo sein muss, da sind wir auch wieder, oder haben wir den Kreis auch wieder geschlossen, ist die andere Frage. Aber ich bezahle ja dann auch gerne für Software. Aber wie gesagt, wenn, also das war halt mein Ding, wenn es halt schon da ist und das mir ausreicht und ich nicht irgendwelche fancy Zusatzfunktionen brauche, dann versuche ich da irgendwie auf Third-Party-Apps auch zu verzichten. Ja.
Ja, das sehe ich genauso. Ja, so ist es.
Ja, aber E-Mail an sich nicht, finde ich verkehrt. Auch die iOS-App.
Ist ein schöner Mail-Client, ja, keine Frage, klar.
Ja, bietet auch vernünftige Funktionen, aber ja, ob man dafür dann auch gerade wie ich, ja, der dann privat neben seiner Apple Mail halt viel Gmail nutzt, ja, und ich den Gmail Client eigentlich sehr vernünftig finde für iOS, ja, muss ich auch sagen, von Google, da brauche ich auch nicht unbedingt dann noch AirMail. Ne?
Ja, so ist es. Sehe ich ähnlich. Ja. Gut, machen wir jetzt mal einen ganz harten Cut von AirMail zu HomeKit. Da gibt es ein neues, interessantes Zubehör, was im August vorbestellt werden kann, nämlich von der Firma Eve. Die haben einen Extender, einen Range Extender vorgestellt, nennt sich Eve Extend. Ist ein kleiner, flacher Puck, der über USB mit Strom versorgt wird. USB-Netzteilig ist nicht im Lieferumfang enthalten, das konnte man der Vorstellung entnehmen. Und mit diesem Extender kann man 8 Geräte, 8 Sensoren, 8 HomeKit-Produkte verbinden und somit die Reichweite erhöhen. Kleiner Hintergrund dazu, man hat ja im HomeKit-Bereich entweder das Apple TV oder das iPad als Home-Hub, als HomeKit-Hub. Und wenn man etwas weiter von den Geräten entfernt ist, dann kann es schon zu Verbindungsabbrüchen kommen. Und der Extender soll halt dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Und man kann, wie gesagt, 8 HomeKit-Produkte dort anmelden und dementsprechend die Reichweite erweitern. Kleiner Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist, das Zeug oder der Extender funktioniert nur mit Eve-Produkten und ist somit auf das Ökosystem von Eve eingeschränkt. Aber wer sich dort komplett befindet in dem Bereich und wer seine ganzen Produkte mit Eve oder sein HomeKit-Szenario mit Eve abgebildet hat oder zumindest die Produkte, die außerhalb der Reichweite sind, der ist mit dem Produkt sicherlich gut bedient. Ja. Hm. Und der Preis ist auch mit 50 Euro relativ human, hatte ich erst mit mehr gerechnet.
Ja. Jo. Ja, ja. Fällt mir gerade ein, ich wollte da ja auch nur mal nachfragen, ich war am Wochenende bei jemandem zum Grillen eingeladen und der hatte auch Rauchmelder, die integriert waren in seine
HomeKit.
Nicht jetzt HomeKit, das war, glaube ich, auch eine andere Lösung, die hatten. Aber da wollte ich nochmal nachfragen, das eben fällt mir das ein, ja. Ich wollte mit ihm nochmal in Ruhe sprechen, bevor wir gehen, aber ich hab's, muss ich bei nächster Gelegenheit mal machen. Weil ich sah die nur an der Decke, ja, so kleine, rechteckige Rauchmelder abgerundet in so einem hellen Ton. Da wollte ich nämlich mal fragen, welche das sind, weil er hatte noch gesagt, ja, was halt alles er da im Heimnetz alles drin hat. Ja, und ja, muss ich mir mal aufschreiben.
Von Eve gibt es auch Rauchmelder, die auch HomeKit-fähig sind. Genau, die sind auf jeden Fall
nicht gewesen, ja.
Aber die sind natürlich auch relativ preisintensiv, weil da liegt so ein Ding, glaube ich, bei 129 Euro. Ja. Und mit so einem Rauchmelder ist man ja eigentlich auch nicht unbedingt ausreichend ausgestattet. Kommt natürlich auf die Größe der Wohnung an, etc. Aber das ist ich glaube, man braucht schon ein paar mehr als nur einen oder zumindest zwei davon.
Ja. Wie war das? Ich bin gerade mal am Überlegen, wie die Bestimmungen bei uns hier sind. Ich glaube, einen im Flur, einen in der Küche. Waren es nicht drei, die man mindestens braucht? Zwei oder drei?
Ich weiß es nicht. Ich habe da ein paar mehr verteilt. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, wie da die Bestimmungen sind. Ich habe einen halt im Treppenhaus zentral sitzen. Weil wenn halt was aus dem Keller hochkommen sollte von der Heizung, dann wird das vermutlicherweise dann auch im Treppenhaus hochziehen. Und es sitzt relativ zentral im Treppenhaus, also in der Mitte des Treppenhauses und die restlichen natürlich üblicherweise so verteilt, dass
ich glaube, Schlafzimmer gehört noch einer hin.
Im Schlafzimmer ist auch noch einer und in der Küche bei mir, ja. Wobei Küche natürlich auch mal, wenn man intensiv irgendwas anbrät.
Nee, Küche nicht, das war das Schlafzimmer. Schlafzimmer, Flur, noch was? Ja, kann auch sein, dass das die zwei waren.
Also Küche ist immer sehr kritisch, da muss man halt aufpassen.
Ja, wir haben bei uns im Haus auch mehrere installiert. Ja, da muss ich auch jetzt mal wieder aufpassen mit den Batterien. Die sind ja auch schon, seit wir eingezogen sind. Aber ich glaube, 10 Jahre sollten die durchhalten. Ne?
Kommt immer auf den Rauchmelder an. Aber es gibt ja zum Beispiel wenn du jetzt zum Beispiel einen Rademacher Rauchmelder hast, da gibt es ja auch die Möglichkeit, das über die App bequem abzulesen, wie der Batteriestatus ist. Und da hat man natürlich dann auch diese Features und die Selbsttestmöglichkeit. Dieser Rademacher testet sich ja zum Beispiel mehrmals am Tag selbst im Silent Mode natürlich, ob er überhaupt noch funktionsfähig ist.
Alles andere wäre auch nett.
Ja, da steht man dann senkrecht. Ja, so ist es. Sollte man sowieso senkrecht stehen, aber senkrecht im Bett stehen, so heißt es ja. Nachts um 3 Probealarm, jawohl. Gut. Ja, dann kommen wir zum MacBook Air 2019. Hast du das gelesen, was auf
Es klang eben fast so, hast du das gekauft?
Nee.
Ja, SSD habe ich gelesen, ja.
Nach dem Bericht würde ich das jetzt auch nicht unbedingt, empfehlen. Kann man auch drüber diskutieren.
Im Real World, ja, wie.
Ja. Jedenfalls gab es einen schönen Artikel auf consomac.fr, das ist die Ursprungsquelle. Mac Rumors hat das ja nochmal aufgegriffen, aber ich verlinke ja meistens gerne zur ursprünglichen Seite. Die haben jedenfalls das Ding ein bisschen auf Herz und Nieren getestet und haben natürlich auch die Performance der verbauten SSD getestet. Und, oh Wunder, die Dinger sind langsamer als beim Vorgängermodell. Wir kommen auf 1,3 GB lesen und auf rund 1 GB schreiben. Das Vorgängermodell konnte so um die 2 GB lesen, sind wir so als Vergleichswert. Da haben wir ja schon zumindest auf dem Papier einen massiven Einbruch. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass bei diesen doch sehr schnellen Werten, die ja immer noch im sehr guten Feld sich bewegt, selbst mit 1,3 Gigabyte, man das wahrscheinlich im Alltagsbetrieb nicht merken wird. Das wird man bei Anwendungen merken, wenn man jetzt was rendert, wenn man jetzt riesen Datenmengen bewegt, dann wird man das wahrscheinlich merken, aber nicht bei den täglichen Einsatz. Und ich bezweifle auch, dass das ein Gerät ist, was sich jetzt unbedingt der Hardcore-Video-Cutter, Video-Editor-Typ kaufen würde, der jetzt unterwegs oder auch stationär mit dem Gerät Videos editiert. Das ist, glaube ich, auch nicht die Zielgruppe eines Air-Nutzers. Nur ich finde es halt schade, dass Apple anscheinend, wie es im Moment aussieht, da auch die Preisreduzierung hergeholt hat, weil die Geräte wurden ja günstiger und nun sind die Spekulationen ja groß und es liegt ja auch irgendwo auf der Hand, dass sie bei der günstigeren SSD gespart haben, um somit die Marge für sich gleichzuhalten, aber das Produkt dennoch günstiger anbieten zu können. Es kann natürlich auch sein, dass sie einen Wechselhersteller sozusagen haben oder zwei Hersteller haben, die sie mit SSD beliefern und dass die halt von der Leistung einen Unterschied aufweisen. Das hatten wir ja schon mal.
Ja.
Ich glaube, das war Toshiba und Samsung. Mhm. Die Samsung SSDs waren schneller. Diejenigen, die eine Toshiba bekommen haben, die waren langsamer unterwegs. Das ist ja nichts Neues. Und Apple sagt ja auch nur 256 GB SSD oder 512 GB SSD, wie auch immer. Sie spezifizieren ja nicht haargenau ihre Performance-Werte. Von daher kann man Apple ja nichts vorwerfen.
Ja.
Ist nur schade, dass sie auf diesem Weg anscheinend ihre Preissenkung realisiert haben. Oder finde ich ein bisschen traurig.
Ja, wobei das ist jetzt, man muss halt wirklich gucken, wie das bei der Nutzung sich halt widerspiegelt. Weil Benchmarks, okay, klar, kannst du machen. Da siehst du dann auch die Performance-Unterschiede. Aber interessant ist es doch wirklich, wenn beim täglichen oder wie das Gerät performt beim täglichen Nutzen oder bei deinen Anwendungsfällen. Und ich denke, dass die meisten Nutzer da groß keinen Unterschied feststellen werden.
Jedenfalls nicht in dieser Kategorie von Laptop, MacBook, da mag das nicht der Fall sein. Mhm. Aber ich stelle mir jetzt nur mal vor, was ja hoffentlich nicht der Fall sein wird, ich kaufe mir so ein High-End MacBook 15 Zoll Pro mit voller Ausbaustufe und bin eine gewisse Performance gewohnt und es gibt im nächsten Jahr ein Upgrade oder irgendwann später ein Upgrade. Ich date ab auf das neueste Gerät und die SSD ist langsamer. Derjenige, der sich so ein Gerät kauft, der ist natürlich auf das letzte Quäntchen, also Performance angewiesen oder davon kann man ausgehen, dass wenn einer sein Gerät so ausstattet, dass er das auch benötigt und der würde sich natürlich ärgern. Und ich gehe auch mal nicht davon aus, dass Apple das in dieser Leistungsklasse machen würde. Mhm. Im MacBook Air-Bereich, denke ich, hat Apple auch so, oder hat sie rechtfertigt das Apple wahrscheinlich auch für sich so, dass das der normale Air-Anwender gar nicht merken wird. Ja. Aber im Pro-Bereich wäre das schon tragisch, nach meiner Meinung.
Ja.
Naja. Schade. Hätte trotzdem nicht sein müssen. Gut. Ja, das nächste, das aktuelle MacBook Pro, also das, was sie jetzt auch geupdatet haben, was jetzt auch die Touchbar bekommen hat, das ist jetzt auch mit einer verlöteten SSD unterwegs. Beim Vorgängermodell konnte man, wenn man die kompatiblen Module bekommen hat, diese noch tauschen. Das war eines der letzten MacBooks, wo die SSD noch gesockelt war. Allerdings war das natürlich auch ein MacBook, das kein T2-Chip drin hatte. Und jetzt hat es einen T2-Chip drin und das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass da auch ein SSD-Tausch so auch keinen Sinn mehr macht. Deswegen, es gibt jetzt kein MacBook mehr aus der aktuellen Brauerei, was eine gesockelte SSD hat. Alles jetzt verlötet.
Hm, tja.
So war's, so ist es.
Ja, was es natürlich im Third-Party-Aftermarket nicht gerade leichter macht, ja.
Ja, das macht natürlich die Geschichte wie OWC etc., diese Hersteller von Aufrüstsets und Aufrüstkits, denen macht es mehr Bauchschmerzen, da jetzt was anbieten zu können, oder es ist halt faktisch gar nicht mehr möglich, ohne Ding auszulöten.
Genau, und es wird auf jeden Fall für jemanden als Interessenten auch noch wichtiger, der vielleicht in der Vergangenheit dann auf OVC oder so vertraut hat, dass Lösungen kommen, sich halt vorher klar Gedanken darüber zu machen, was brauche ich. Ja,
ja, ich meine, jetzt muss man sich ja so, man muss sich ja sowieso eigentlich bei den MacBooks überlegen, was man braucht, weil man ja gar nichts mehr aufrüsten kann.
Ja.
Ne? Also das macht bei
den Gebrauchtmarkt auch ein bisschen schwieriger oder halt den Wiederverkaufswert. Weil wenn du Generationen hattest, wo du sagst, okay, du kannst zumindest mal entweder halt über Apple Ersatzteile oder aber über Third-Party im Gebrauchtmarkt, wenn du irgendwie einen 256er gekauft hast, da nochmal was Größeres reinstecken, hat sich ja jetzt auch erledigt.
Ja. Dann hat sich das, es gab ja noch MacBook Airs, da konnte man noch zumindest noch mit Adaptern, da gab es ja dann noch die auf M2, es gab ja dann noch die Adapter-Serien oder die MacBook Airs, wo man noch mit Adaptern arbeiten konnte, weil es ja nicht kein richtiger M2-Slot war, da brauchte man irgendwie noch so einen Zwischenstecker und da gab es ja, wie gesagt, Adapter, wo man dann klassische M2-SSDs reinstecken konnte. Das ist ja jetzt auch nicht mehr, es ist jetzt alles nur noch gelötet. Ja. Hm. Schade, schade, schade. Ja, dann lass uns doch zum nächsten Apple-Thema gehen. Ziehen wir das mal vor, passt besser, weil wir so gerade so schon bei Apple sind. Apple möchte sich im Bereich der Podcasts noch stärker engagieren. Das heißt nicht nur in dem Bereich der Verbreitung und des Aufstellens eines Podcast-Kataloges, wie es ja letztendlich iTunes ist, sondern sie möchten eigene Sachen finanzieren, mhm, unterstützen und auf den Markt werfen.
Ja.
Im Endeffekt, wie Spotify das auch tut mittlerweile. Kann man ja, schon sehen.
Spotify, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, hat ja eingekauft in der Podcast-Landschaft und hat sich da Gimlet Media zum Beispiel ja gekauft und hat jetzt exklusiven Podcast Content und hatte ja auch damals angekündigt, beziehungsweise als die Käufe ja publik gemacht hat, hat sie auch angekündigt, dass sie da auf jeden Fall Apple angehen wollen, was halt Podcast-Publishing oder Podcast-Plattform betrifft. Macht ja für Spotify durchaus auch Sinn, ja, um da halt auch genauso wie im Bereich Hörbuch für den interessierten Hörer da einfach ein rundes Angebot halt zu machen. Apple als der als das Podcast-Verzeichnis eigentlich schlechthin. Und es gibt ja genug Podcast-Anbieter, ja, und Produzenten, die sagen, wenn man bei iTunes nicht gelistet ist, hat man bereits verloren. Ist jetzt vielleicht übertrieben mittlerweile, aber man muss halt bei iTunes einfach gelistet sein, nach wie vor. Und ich denke, Apple spürt da auch so ein bisschen den Druck oder die Ambitionen, die Spotify, Amazon, Google da einfach haben in dem Bereich. Und wie im TV-Bereich auch, müssen sie da einfach oder haben sie vielleicht jetzt eingesehen beziehungsweise die Idee gehabt, dass sie da eigenen Content einfach auch brauchen, der exklusiv halt bei Apple zu finden ist. Muss man mal abwarten, was da kommen wird, welche Namen da auch einfach genannt werden. Wenn man mal guckt, welche Hörerzahlen zum Beispiel so ein Howard Stern nach wie vor noch generiert, egal auf welcher Plattform du ihn hörst, und da hast du ja nicht so viel Auswahl, ist das schon gewaltig, wie da halt einfach Namen ziehen können. Und da muss man auch mal gucken, wer da eventuell dann auftaucht, ob da eventuell auch die Obamas vielleicht nochmal gehandelt werden. Ja, das war ja auch gerüchteweise mal so ein Name, der genannt wurde. Oder andere, auch gerade Talk-Größen vielleicht aus dem amerikanischen Bereich, muss man mal abwarten. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, die nach dem, was sie da haben und wie viel Geld sie da bereit sind, halt reinzupumpen, generell dem Podcast, denke ich mal, noch mal ein bisschen mehr Auftrieb einfach geben können. Inwieweit das uns Kleinen dann hilft, ist eine andere Frage. Gehen wir mal davon aus, dass das ist dem Podcast als Ganzen vielleicht noch mal so ein bisschen mehr Beachtung oder wie sagt man, Im Englischen ist es ja Visibility, dann einfach bringt.
Ja. Ja, also im Moment ist es ja so, dass man ja auch an allen Ecken und Kanten merkt, dass jetzt jeder, der was zu sagen hat oder auch nichts zu sagen hat, versucht, einen Podcast auf die Beine zu stellen. Das will ich jetzt gar nicht mal in den Amateurbereich hineininterpretieren, sondern diese ganzen Stars, was weiß ich, Barbara Schöneberger, Paulina Roginski, wie sie alle heißen, die nehmen da jetzt Podcasts auf und versuchen da ihren Content rauszupressen. Was früher YouTube war, wo jeder Star gesagt hat, ja, ich brauche einen YouTube-Kanal, das scheint sich jetzt mit den Podcast-Geschichten zu wiederholen. Da sieht man ja nur wirklich so einiges und man im Endeffekt, ja, man hört es ja auch, man sieht es nicht, man hört es in dem Fall. Wir haben ja auch schon einige genannt, wie sie alle heißen, Tim Melzer und so weiter. Und das macht natürlich auch die Sichtbarkeit der ganzen Podcast-Geschichte, wie auch für die breite Masse es gibt jetzt, es haben mich jetzt Leute auf das Thema Podcasting angesprochen, die vorher nie was davon gehört haben, aber die jetzt in einer Talkshow gehört haben, der hat jetzt seinen eigenen Podcast und die erstmal nachrecherchiert haben, was ist überhaupt ein Podcast und so auf das Thema gekommen, so auf das Thema Podcasting gekommen sind. Ja, und vor ein paar Jahren fing es damit an, dass das Radiosender das als Zeitverwertung nehmen und ihre Talksendungen oder Nachrichtenmagazine nochmal als Podcast zweitverwerten. Da fing schon so an, dass das Ganze etwas mehr sichtbarer wird und wie gesagt, jetzt halt durch diese Plattformgeschichten. Bloß ein Punkt, wo ich Magenschmerzen mal bekomme, ist halt, diese ganze Spotify-Geschichte ist ja ein geschlossenes System. Man muss halt im Spotify-Ökosystem sein, um den Podcast konsumieren zu können. Und ich kann ihn jetzt halt nicht frei abonnieren. Ich muss mich halt im Spotify-Bereich bewegen. Ich kann ihn jetzt nicht irgendwie frei mit irgendeinem Podcatcher meiner Wahl abonnieren. Ja. Ich bin halt gefangen in diesem Spotify-System. Und das mag ich persönlich nicht.
Das ist aber das Problem mit allem exklusiven Content. Das wird bei, wenn Apple das machen sollte, da auch so sein. Du kannst es dann über die Podcast-App hören und das war's. Ich denke nicht, dass die da nochmal Feeds anbieten, die du in deinen Podcatcher werfen kannst, ja, weil das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck. Ja. Da wirst du über die Podcast-App von Apple das hören können und das wird es höchstwahrscheinlich gewesen sein. Ich würde mir wünschen, wenn es halt Free-to-Play-Inhalte sind, ja, und nicht irgendwelche kostenpflichtigen Sachen sein werden oder Sachen, die eventuell auch in Apple Music enthalten sind, dass sie dazu Feeds anbieten würden. Gerade weil du ja auch die iTunes-Angebote ja ganz normal im Podcatcher deiner Wahl hören kannst. Dann wäre es halt auch schön, wenn sie exklusiven Content hätten, dass das da genau der Fall oder der gleiche Fall sein wird. Aber wenn das halt darauf hinauslaufen wird, eventuell auch kostenpflichtiger Content zu sein, der dann über Apple Music zum Beispiel verfügbar gemacht wird, ja, dann wirst du auf jeden Fall Plattform oder App gebunden dann sein.
Ja. Ja, und wie gesagt, deswegen bin ich da halt auch so ein bisschen mit diesen ganzen Plattformen und diesen ganzen Geschichten so ein bisschen, stehe ich dem sehr skeptisch gegenüber. Und ich verstehe natürlich auch, dass jetzt so Prominente da auch finanziert werden wollen und dafür auch einen gewissen Obolus haben wollen, wenn sie da Content produzieren. Und den bekommen sie halt bei Spotify. Und bei Spotify ist halt so, sie brauchen halt prominente Gesichter in ihrem Portfolio. Und die bezahlen natürlich auch dafür, dass da Podcasts dort exklusiv veröffentlicht werden, ganz klar. Und die machen sich wahrscheinlich über diese Unabhängigkeit und über diese unabhängige Präsenz eines frei abonnierbaren Podcasters im Netz weniger Gedanken oder gar keine Gedanken. Die haben das Angebot von Spotify bekommen. Du bekommst so und so viel pro Folge, pro Season oder wie man es auch nennen mag, pro Staffel und dann ist gut. Und dann schließen die das ab, das Ganze, und machen es oder machen es halt nicht.
Ja, das ist ja genauso, wenn Netflix oder Amazon auf Shoppingtour geht und Content für ihre Videoplattform kauft. Ja, jetzt hast du das in dem Bereich halt Podcast, beziehungsweise auch Apple, Amazon, Google Music exklusiv oder auch Zeitfenster exklusive Angebote beziehungsweise Inhalte. Oder auch jetzt, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, mit Epic Games, ja, mit Spielen, die exklusiv in den Store kommen, wo viele ja auch am Meckern sind, weil Steam ja der de facto Plattformstandard für PC-Gaming ist, was in ich wollte schon sagen Download-Bereich betrifft, aber mittlerweile ist das ja eigentlich der Standard, ja. Wer kauft denn außer bei Collector's Editions noch irgendwelche Boxed-Retail-Versionen, ja. Da hast du die Diskussion über Exklusivität und wenn sie auch zeitlich begrenzt sind, nur hast du da ja genauso. Und da kann man natürlich auch diskutieren, wie weit schadet das der Plattform Podcast einfach, ja, wenn halt diese Cross-Plattform oder Cross-App Kompatibilität einfach nicht mehr gegeben ist, weil du exklusiven Content hast, der halt nur über die eigene App abzuspielen geht und du nicht mehr die Freiheit hast, halt die App deiner Wahl zu nutzen oder die Plattform deiner Wahl zu nutzen. Kann Bauchschmerzen machen. Ich bin da allerdings zumindest mal kurz- und mittelfristig habe ich da weniger Bauchschmerzen. Ja, das ist halt die Frage, wie sich die ganzen Plattformen da noch in Zukunft entwickeln und wie das dann von den Hörern auch angenommen wird. Weil wenn ein Podcast exklusiv auf Apple oder Spotify ist, aber sich die Hörer nicht finden, dann ja, hat sich das Modell eigentlich auch erledigt.
Ja, das ist dann wieder diese Plattformentscheidung auch als Konsument. Wo bewege ich mich? Auf welcher Plattform? Wo ist mein Lieblingscontent? Ist der mehr bei Spotify zu finden, mehr bei Apple Music zu finden oder wie auch immer?
Ja, solange natürlich die Podcasts. Netflix, ist es Amazon Prime Video.
Ja. Muss man sich halt entscheiden.
Ja. Es ist natürlich die Frage, das war ja auch das, was wir vorhin angesprochen hatten, mit Namen, ja, welcher Content kommt. Wenn du natürlich den, oder wenn das so ein Zugpferd ist und du kannst den halt nur auf der Plattform hören, was willst du machen? Ja? Entweder du hörst es gar nicht, ja, weil du die Plattform oder die Idee oder die Art des Angebots halt nicht unterstützen willst, oder aber du beißt halt in den Apfel. Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Oder im besten Fall ist der Content kostenlos zu konsumieren. Es wird ja wahrscheinlich nicht, dass jeder Podcast da halt Geld kostet. Wahrscheinlich wird das auch eine Option sein, dass man halt Podcasts dort auch klicken kann und dann entweder pro Folge, sage ich mal, 79 Cent bezahlt oder 99 Cent oder was auch immer. Da wird wahrscheinlich dann auch frei definierbar sein vom Anbieter und sich dann überlegt, okay, das klicke ich mir oder klicke es mir nicht. Wie das dann auch genau aussehen wird, das weiß jetzt im Moment ja noch keiner.
Wie lange ist das her, dass die Gerüchte in Bezug auf iTunes auch im Gange waren oder die Runde gemacht haben, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon wieder 2 oder 3 Jahre sogar her. Da wurde das ja mal diskutiert, beziehungsweise gerüchtemäßig kam das auf, dass iTunes kostenpflichtige oder es halt Content Creatorn anbieten will, für ihre Podcast-Downloads auch Geld zu verlangen. Was ja durchaus auch in der deutschen Podcast-Szene momentan ja schon mit eigenen Store- und Feed-Lösungen schon gemacht wird. Ja.
Steady ist ja zum Beispiel eine Lösung, Patreon, dort kann man ja das auch generieren und gestalten und kann da dementsprechend sowas anbieten. Ich dachte dann
eher so an unsere Kollegen von Bits und So. Ja.
Bits und So Plus, ja klar, genau, das ist natürlich eine hauseigene Lösung.
Genau, und dem Feed für Abonnenten dann. Und da gab es ja auch andere Podcast-Anbieter schon, oder andere, ja doch, Podcast-Anbieter auch, die das ja auch schon gemacht haben, vermehrt aus den Staaten, ja, die, wie gesagt, mit eigenen Systemen auf ihren eigenen Seiten da halt Podcasts dann gegen Bezahlung angeboten haben. Muss man mal gucken. Also wenn da Apple mit so einer Lösung käme, die würde definitiv, denke ich mal, sehr gut angenommen werden. Ich denke allerdings, dass es gerade im deutschen Podcast-Bereich bei, in Anführungszeichen, uns, also nicht jetzt speziell wir, aber so in dem Podcast-Bereich, wo wir tätig sind, wahrscheinlich eher keine exklusiven Inhalte geben würde, ja, bei Apple gegen Bezahlung, sondern alternativ, wie es zum Beispiel Bits und So macht, mit Kapitelmarken, ja, Pre-Show, After-Show, ja, Zusatzinhalten, sowas in die Richtung vielleicht, dass du das gegen Bezahlung dann anbietest.
Ja. Genau, bei Bits und So kaufst du natürlich die Werbung raus, da hast du die Möglichkeit, oder da ist dann die Werbung weg. Das ist natürlich auch ein Vorteil für diejenigen, die Werbung nicht mögen, die haben dann die Möglichkeit, den Podcast sich dann frei zu kaufen, in Anführungsstrichen. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, glaube ich, Livestreaming über die App noch zu genießen.
Wobei
du kriegst halt eine Menge Zusatzmöglichkeiten, ganz klar.
Ja, wobei ich das mit dem Sponsor wegkaufen über das Abo ein bisschen schwierig sehe. Weil wenn du dann nur zahlende Hörer hast, wirft der Sponsor ja Geld zum Fenster raus.
Naja,
das ist nicht der Fall, weil es sind wahrscheinlich mehr Hörer, die halt den normalen Feed hören, als den Bezahlfeed. Aber das ist auch so ein Ding, was ich Wo man halt wirklich abwägen muss im Bereich auch auf Sponsoring, was man dann macht und vor allem, wie man es macht und
das
was da auch dann monetär aber überhaupt fließen kann.
Das kann man natürlich auch ganz klar abbilden und sagen, hier, das sind unsere Hörer, die die App abonniert haben. Das ist unsere Gesamthörerzahl und dann kann ja der eventuelle Sponsor das abziehen und kann sich dann ausrechnen, was er jetzt effektiv so erreichen würde. Das kann man ja relativ transparent abbilden. Ja, klar.
Ja, ganz aber klar. Das ist halt auch eine Überlegung, die man dann einfach haben muss. Ja.
Klar, das
wenn man überlegt, wann das im oder wie lange es ja doch verpönt war, in der deutschen Podcast-Szene über Sponsoring zu reden, ja. Und wo es doch sehr lange, sehr vielen, die es dann auch angefangen haben, Bauchschmerzen gemacht hat, wie ihre Hörer darauf reagieren und wie es letztendlich jetzt mittlerweile doch angenommen wird.
Das ist in gewissen Podcast-Bubbles, speziell in gewissen Creator-Bubbles, immer noch so ein bisschen verpönt.
Immer noch, das ist immer noch eine heiße Nadel, die da, oder mit einer heißen Nadel wird da gestrickt.
Das teilweise. Sind immer noch digitale Grabenkämpfe, die da gefochten werden. Das ist ganz einfach so. Mhm. Aber, mein Gott. Aber wo wir gerade beim Thema Sponsoring sind, da passt das natürlich wie Faust aufs Auge. Denn lass uns mal über unseren heutigen Sponsor sprechen oder Kooperationspartner, der unser kleines Freunde-Radio zum zweiten Mal unterstützt. Wir haben nämlich nochmal Blinkist an Bord. Wir haben in der Vergangenheit schon ein bisschen über Blinkist gesprochen, wo wir unsere Anwendungsfälle sehen oder was wir mit Blinkist so anstellen. Ich habe ja damals gesagt, ich nutze das täglich, höre mir mindestens einen Blink an und ich muss sagen, das habe ich auch beibehalten und das zeugt ja eigentlich für die Akzeptanz, für die Qualität in meinem digitalen täglichen Leben, dass das auch wirklich einen Platz gefunden hat bei mir und ich da auch eine Bereicherung sehe. Und das nur noch mal als Erklärung, weil einige Hörer auch gefragt haben, ob ich das immer noch mache. Ja, 15 Minuten am Tag, die kann man schon für Wissensaufnahme erübrigen, finde ich. Und ich habe mir, erklären wir noch mal ganz kurz, was Blinkist überhaupt ist. Für diejenigen, die damals die Folge verpasst haben, kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Aber rödeln wir das noch mal ganz kurz auf. Blinkist ist ein Dienst, eine App, die es sowohl für Android als auch für iOS gibt, die mehr als 3000 Sachbücher in je 15 Minuten zusammenfasst. Das kann man entweder durchlesen oder sich anhören, sowohl als auch. Gibt es in englischer und deutscher Sprache und es fasst quasi die Kernaussagen der jeweiligen Bücher zusammen. Ich habe das jetzt mal im Beispiel eines netten Buches gemacht, nämlich das Buch von Herrn Sonneborn. Nämlich Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Abenteuer im Europaparlament.
Wie heißt die Partei nochmal?
Die Partei.
Genau. Wie heißt die Partei noch?
Die Partei.
Ja, genau.
Und aufgrund dessen, das Buch wurde ja stark diskutiert und es war auch in den Medien, das ist auch schon etwas länger her, um ehrlich zu sein, es gibt schon etwas länger das Buch und die Frage war, ob ich mir jetzt das Hörbuch klicke oder nicht und habe ich es ganz einfach gemacht, habe erstmal geguckt, ob es das bei Blinkist gibt. Blinkist hat das wunderbar zusammengefasst und es hat Lust auf mehr gemacht und dementsprechend habe ich mir das Ganze als Hörbuch geklickt und wie gesagt, das war meine Art, um sich mit dem Buch zu beschäftigen oder um an das Buch heranzugehen. Das nur mal so zur aktuellen Sache, zur aktuellen Lage mit Blinkist. So, zu den Kategorien, es gibt Ratgeber, es gibt Klassiker der Weltliteratur, es gibt sehr viele technologische Geschichten, also Technologiebücher und es gibt natürlich auch Bücher aus der Wissenschaft etc. Und ich nutze es, wie gesagt, immer noch, um auch mich mit Dingen zu beschäftigen, die sonst so ein bisschen fernab meines Tellerrandes sind. Somit kann man sich dann immer noch so ein bisschen sein Wissenshorizont erweitern. Auf schnelle Art und Weise. Ja, wie gesagt, deutsche, englische Titel, gibt es und es wird täglich erweitert. Nicht täglich, sondern monatlich. Täglich wahrscheinlich nicht. Es kommen da im Monat circa 40 Bücher dazu oder 40 Titel dazu. Und das zeigt natürlich auch, dass das stetig ausgebaut wird, das Ganze. Und ich habe mal reingeschaut. Das ist auch der Fall. Da kommt eine Menge dazu. Man bekommt dann auch immer noch so ein Newsletter, wo dann halt seine Interessen dann auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst werden. Das heißt, wenn man sich bei Blinkist anmeldet, hat man die Möglichkeit, seine Interessensgebiete anzugeben. Und aufgrund dieser Angaben stellt ein Blinkist regelmäßig Newsletter, Neuerscheinungen vor, was halt neu im Portfolio ist. Und man bekommt dann einen interessanten wöchentlichen Newsletter. Kann man aber auch, glaube ich, abbestellen, wenn man das nicht haben möchte. Aber ich empfehle das zu lassen, weil man da wirklich auf neue Dinge aufmerksam gemacht wird. Das macht nach meiner Meinung Sinn. So, dann gibt es natürlich auch was für unsere Hörer. Es gibt nämlich 25% Rabatt auf das Jahresabo, auf das Blinkist Premium Jahresabo. Wir verlinken dazu eine Landingpage und in den Shownotes und ihr könnt natürlich auf www.blinkist.de/geekcafé gehen, um da den 25%igen Rabatt abzugreifen. Ich buchstabiere nochmal Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. Blinkist, weil viele schreiben das falsch. Ja, also wie gesagt, auf blinkist.de/geekcafé. Dort gibt es den 25%igen Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium.
Jo, genau. Und ja, von mir vielleicht auch noch zwei, drei Sätze dazu. Ich habe jetzt für mich neue Kategorien im Blinkist entdeckt, die normalerweise jetzt nicht unbedingt so meine Hörgewohnheit oder meine erste Wahl gewesen sind. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass sich bei mir beruflich da ein bisschen was tut. Da hat sich jetzt das auch gerade während meinem Urlaub halt jetzt herauskristallisiert, dass ich ab März nächsten Jahres dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stehen werde, um es mal so auszudrücken. Und in dem Zusammenhang hatte ich mir auch bei Blinkist geguckt, was es da so an Angeboten gibt, die vielleicht da interessant wären. Ja, und da ist mir dann halt so zwei, drei Sachen aufgefallen in der Kategorie. Einmal persönliche Entwicklung, ja, die ich mir da demnächst mal anhören werde. In Kommunikation und Soft Skills, übrigens auch eine sehr interessante Kategorie, zum Beispiel mit den, oder gerade mit den Angeboten, die Blinkist da hat. Und was war denn die dritte noch? Beruf und Karriere, genau, die gibt es nämlich auch noch bei Blinkist. Und da habe ich auch schon ein, zwei Sachen auf meine Titelliste gesetzt zum Hören, die ich mir dann ganz entspannt, wenn ich mit den Hunden spazieren bin, alleine, oder halt meine Gassi-Runde gehe, dann noch reinziehen werde. Und hatten wir ja, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, über so ein, zwei Titel gesprochen, beziehungsweise Kategorien. Und wie gesagt, jetzt hat sich da bei mir das jetzt ergeben und da kam das jetzt so in den Radar rein. Von daher, Angebot würde ich dann doch als durchaus interessant bezeichnen, ja.
Ja, ja. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, dann haben wir doch alle quasi unsere Vorteile aus Blinkist rausziehen können. Gut, okay, dann machen wir auch Schluss mit dem Werbeblock. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei Blinkist für die Unterstützung. Ja, dann können wir doch noch mal ein paar kleine Themen anschlagen. Vodafone hat ihre Interpretation der 5G-Tarife heute vorgestellt. Und sie gehen das ein wenig anders an, als es die Telekom gemacht hat, weil die Telekom hat ja eigene Tarife extra für 5G aufgebaut. Und Vodafone macht es ganz einfach. Es gibt eine Option. Man kann halt 5 Euro auf den Tisch des Hauses legen und monatlich dann das auf seinen Tarif zu buchen als Option auf das Ganze. Und dort, wo man dann irgendwann mal irgendwie dann in die glückliche Situation kommt, 5G zu bekommen, mit 5G unterwegs sein. Es sei denn, man ist in den Red XL-Tarifen und in dem Vodafone Black-Tarif, weil da ist das schon automatisch drin enthalten.
Ja. Also 5G für 5 Euro.
Ja, im Moment macht das wenig Sinn, glaube ich, bei der Ausbaustufe. Aber das wird natürlich zunehmend interessanter und 5 Euro, okay, ist eine tolle Sache, finde ich. Ich war überrascht, dass diese Option so günstig ist. Aber okay, wo im Moment nichts da ist, kann man im Moment auch nicht viel bezahlen. Ja. Und der Handymarkt ist ja im Moment auch nur dünn gesät.
Das Angebot ist noch recht übersichtlich, ja, wobei da demnächst ja einiges kommen dürfte. Aber ja, bis der Ausbau irgendwann mal interessant wird, das ist eher, denke ich mal, das Problem. Ja. Nicht die Empfangstechnik, sondern die Sendemasten müssen ja erstmal her. Ja.
Das ist richtig. Also da sind wir wieder beim Ei und Henne. Wie war das Ei und Henne? Was war zuerst da? Muss die Empfangsstruktur erstmal da sein? Also die Endgeräte oder muss der Sendemast da sein? Ich sehe das ganz eindeutig so. Der Sendemast muss erstmal da sein.
Ja, es müsste die Anwendung da sein, um die Nachfrage beim Kunden zu generieren. Und dann muss die Technik halt auch da sein, um die Nachfrage entsprechend bedienen zu können. Bis jetzt sehe ich für mich keine Notwendigkeit für 5G. Ich wäre froh, wenn LTE funktionieren würde. Ja. Beziehungsweise nicht nur der Empfang möglich wäre, sondern ich auch Dienste hätte, die LTE voraussetzen. Und was habe ich da bis auf Mobilvideo? Ja. Im Prinzip nichts. Ja.
Also ich sage mal, ein guter, sauberer LTE-Ausbau mit den derzeitigen maximalen LTE-Spezifikationen, die es gibt, würde vollkommen ausreichen. Also ich bleibe ja immer noch bei meiner...
Für unsere normalen Anwendungen.
Genau.
Alles, was immer, Industrie...
Wie
nennt man das? 3.0, 2.0? Keine Ahnung. Ich habe mittlerweile die Punktierung habe ich mittlerweile...
Ich glaube, sind schon bei 4.0.
Ich weiß nicht genau. Die Nummerierung habe ich mittlerweile den Überblick verloren. Ja, Jeder Manager kommt ja da irgendwie mit einer Zahl um die Ecke.
Ja, also ich bleibe ja dabei, dass für den normalen Anwender, der normal unterwegs ist, 5G zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine Rolle spielt und das auch noch ein paar Jahre dauern wird, bis wir überhaupt, bis wir Otto-Normal-Konsumenten überhaupt da den Use Case drin sehen oder den Vorteil daran überhaupt sehen, gegenüber einer vernünftigen LTE-Ausbaustufe oder einem vernünftigen LTE-Level. Und das sind Anwendungen für Industriebereiche. Und deswegen verstehe ich auch nicht, dass viele möchte gern 5G-Netzexperten da auf Twitter so umher poltern, oh, 5G, und warum kommt Apple nicht in die Puschen mit ihren Geräten?
Weil's ja, okay, das könnte Not natürlich nochmal so ein treibender Faktor für die Nachfrage einfach sein, weil ein iPhone, ja, was ich ja durchaus entsprechend verkaufen würde, ja, und wenn es da halt die Geräte gäbe, wäre zumindest mal die Technik im Markt draußen bei den Kunden, um denen auch 5G verkaufen zu können. Inwieweit das für den Einzelnen natürlich dann Sinn macht, ist die andere Frage. Aber da hätte es natürlich eine installierte Technik draußen im Markt, wo du sagen würdest, okay, wir haben so viele Millionen Geräte oder 5G-fähige Geräte einfach im Markt drinne, ja, da sind potenzielle Kunden einfach vorhanden. Das kann ich, Samsung genauso, ja. Das kann ich verstehen, dass da einige danach rufen. Nur bitte bietet erstmal oder macht mir ein vernünftiges Angebot, ja. Und zeigt mir einen Nutzen oder einen Dienst auf, der mich dann letztendlich, ja, und die Hardware ist ja die eine Sache. Ich muss ja dann auch den entsprechenden Vertrag abschließen. Und warum sollte ich einen 5G-Vertrag machen mit eventuell, auch wenn es nur 5 Euro mehr Kosten sind im Monat, wenn es mir doch ein kleinerer, günstiger LTE-Vertrag genauso tut, ja, wo ich dann entsprechend weniger Durchsatz dann einfach aufs iPhone kriege, ja, auch wenn es 5G kann, ja. Es gibt ja mittlerweile immer noch, auch gerade im Prepaid-Bereich Anbieter, die noch gar kein LTE auf der Karte drauf haben. Ja.
Die gibt es auch noch, ja. Wie gesagt, die Gerüchte nähern sich ja, dass Apple 2020 5G in ihre iPhones reinbauen möchte. Und das ist auch ein Zeitpunkt, der nach meiner Meinung vollkommen ausreicht. Und selbst 2020 spielt es immer noch keine Geige für den Otto-Normal-Anwender.
Ja, und gerade was jetzt 5G-Ausbau betrifft, wenn man gerade in diese Bereich Industrie geht, ja, wo man ja heute auch sagt, Industrie ja, soll sich auch in den Gebieten ansiedeln, wo Bedarf an Arbeitsplätzen einfach da ist, ja, oder auch in den ländlichen Raum gehen, um Landflucht etc. zu verhindern, ja, wo die Regierung über Förderung nachdenkt, ja, dann sollte man auch gucken, dass da entsprechend 5G vorhanden ist. Gerade auch in Bezug auf Landwirtschaft, ja, wo ja immer mehr Digitalisierung Einzug hält, ja, wo die entsprechenden Verbände ja auch sagen, hier vergesst uns nicht auf dem Land, beziehungsweise vergesst nicht unsere landwirtschaftlichen Betriebe, ja, die einfach in Technik investieren, ja, wo entsprechend in Anführungszeichen aufgerüstet wird, die auch angebunden werden müssen einfach an die Technik, ja, wo 5G dann in Bezug auf, wie gesagt, Industrieanwendungen dann auch wieder Sinn macht, ja, wo ich ja die Hoffnung habe, ja, dass vielleicht, die falsche Hoffnung habe, dass im ländlichen Bereich da vielleicht auch mal ein bisschen was kommt, das sehe ich leider auch noch nicht, ja.
Nee, das sehe ich auch nicht. Und das Problem hatten wir ja schon mit einer ordentlichen flächendeckenden LTE-Abdeckung. Das haben wir immer noch, dass wir in vielen ländlichen Gebieten da Funklöcher ohne Ende haben. Und vom DSL, vom Glasfaser, von der Festnetzausbau wollen wir gar nicht reden. Wenn ich hier 7 Kilometer weiterfahre, dann haben die noch nicht mal, dann haben die gerade mal DSL Lite, wie es früher hieß. Da kriegen die 768 kW über die Leitung. Manche gerade vielleicht mal.
Weißt du, wie es bei mir aussieht, ja.
Ja, da kriege ich mehr über nassen Schnürsenkel als die über ihre DSL-Leitung. Und es ist so eine Diskrepanz. Wir haben ja Gott sei Dank DSL 50.000 mittlerweile. Und ja, 7 Kilometer weiter. Ja, und 7 Kilometer weiter sitzen die im Entwicklungsland, was DSL angeht.
Ja, ja,
das kann es doch nicht sein.
Und dann hörst du oder kriegst du Pressemitteilungen von der Telekom, wie viele Ortschaften sie mittlerweile an Highspeed-Internet wieder angeschlossen haben. Wobei ist in der heutigen Zeit ein 50 Mbit-Anschluss noch Highspeed? Ja.
In meinen Augen nicht.
Ja, für mich schon, ja. Das ist
super, ja, für dich Highspeed. Schon, aber
das ist Hyperspeed, ja. Aber im Zuge Glasfaserausbau, Gigabit-Anschlüssen, ja, Fiber to the Home und so ein Kram. Und vor allem dann auch hier nicht nur ein Gigabit down, sondern nicht sequenziell.
Synchron
in beide Richtungen, ja, was ja auch bei Gigabit-Anschlüssen, was leider auch nicht der Standard ist, ja, das muss man auch mal sagen. Teilweise hast du ja dann auch 1 Gigabyte down und 50 Mbit hoch oder so, ja, was ja eigentlich auch schon traurig ist, aber immer noch wesentlich besser als das, was ich kann. Ich habe da zuletzt gerade einen Podcast gehört. Oh, was macht denn die Katze auf dem Balkon? Der ist doch zu. Wie kommen die da hin? Der ist doch katzensicher. Entschuldigung, wo war ich jetzt gerade?
Synchron, nicht synchron.
Also ja, wo ich einen Podcast gerade gehört habe, hier mit Gigabit-Anschluss und ist jetzt verfügbar in der Straße und mir reichen die 100 Megabit aus. Und ich so, what the fuck, 100 reichen dir aus, du Held? Alleine, um zu zeigen, dass die Nachfrage da ist, würde ich wahrscheinlich einen Gigabit-Anschluss nehmen. Ja, weil wenn er da ist, ja, dann musst du den quasi auch shoppen, ja.
Und ja gut, es kommt immer natürlich auf das preisliche Gefüge an. Ja. Es muss natürlich auch finanzierbar sein. Und
ja, wobei ich ja auch sage, wenn bei mir das ginge, wäre ich auch bereit, da 200 im Monat auf den Tisch zu legen, ja. Weil ich, wie gesagt, das dann auch entsprechend zeigen, fördern und unterstützen will, ja, auch wenn es die Falschen trifft, ja, die dann die Kohle kriegen. Aber dass du das nicht geschenkt kriegst, ist in Deutschland auch klar. Ja, es gibt ja auch genug Ortschaften oder regionale Gemeinden, die die Rohre und die Verkabelung entsprechend selbst legen, ja, weil einfach keiner da ist. Und das ist schon ein trauriges Bild. Ja,
ja, und da bist du beim ganz klassischen Punkt angekommen. Es gibt ja bei uns im Ort viele Möglichkeiten, DSL für verschiedene Geschwindigkeitsstufen zu bekommen. Gar keine Frage. So geht bei DSL, was ist die kleinste Stufe? 16.000 ist das kleinste, was man buchen kann, glaube ich.
Mittlerweile ist es 16.000 auf dem Papier, genau. Ja, aber du kriegst ja in vielen Gemeinden genau. oder in ländlichen Gemeinden fällt da ja wesentlich weniger raus.
Ja. Genau, und da gibt es ja bei uns so eine Interessengemeinschaft der örtlichen Gewerbetreibenden sozusagen. Ne? Gibt es ja noch einen Stammtisch etc. pp. Und da tauscht man sich natürlich auch über die sogenannte Digitalisierung aus. Und da gibt es natürlich auch Unternehmen, die fernab der IT unterwegs sind, also Elektriker, Tischler, die klassischen Handwerksberufe. Und die machen mit dem Netz, sagen wir mal, semi viel. Also die gehen da teilweise bei ihren Großhändlern auf das Portal, bestellen was oder was weiß ich. Also Dinge, die auch mit einer geringen Bandbreite zu realisieren sind. 16.000 wäre dann ein Beispiel. E-Mail etc. und so weiter, Kundenkontakt, Angebote verschicken, da musst du jetzt ja keine riesen Bandbreite haben. Die haben es aber nicht begriffen zu sagen, um wie gesagt auch das Bedürfnis nach außen zu signalisieren, wie du es eben auch gesagt hast, ich nehme das Größte, was geht in meiner Straße, ich nehme 50.000, die sagen dann auch, für meine Anwendungen reicht 16.000. Die haben es nicht begriffen. Verstehst du? Ja, und wenn ich mehr brauche, kann ich ja mehr wählen. Ja, ist aber doch dünn, Schwachsinn.
Ja. Ja, das Problem ist einfach, dass viele Anbieter dann einfach, oder die Aussage von vielen Anbietern kommt, der Bedarf ist nicht da oder die Nachfrage ist nicht da.
Genau, ja.
Und klar, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns das nicht anbietest, kann auch keine Nachfrage da sein. Ja, ich bin, glaube ich, auch der Einzige bei uns in der Straße, der regelmäßig den Telekom-Kollegen auf die Nerven geht und fragt, wie es mit dem Ausbau aussieht.
Ja.
Würden da mehr Leute nachfragen, würde wahrscheinlich dann auch jemand oder die Telekom auch mal sehen, dass der Bedarf einfach da ist. Ich habe ja auch schon mal hier in der Nachbarschaft nachgefragt und klar wird da mal gejammert, aber dann wird auch wieder gesagt, mir reicht's ja. Mein Gott, da kann ich mich auch gleich schlafen legen, ja, das bringt nichts. Ja.
Ja, das ist das Problem. Und dieses Verständnis bei vielen digital fernen Unternehmen heutzutage, also ich will jetzt ja nicht für die Masse sprechen, aber den Einblick, den ich hier habe, das ist teilweise sehr traurig. Es gibt natürlich auch das krasse Gegenteil, da gibt es moderne, neue Unternehmen, auch im Handwerksbereich, die sich total der Digitalisierung hingeben, die auch die Social-Media-Welle reiten, die alles machen, was man machen sollte in der heutigen Zeit, auch was das Marketing angeht. Aber dann gibt es auch die krassen Gegenbeispiele. Ja, das gibt es halt auch. Es ist da noch viel Aufklärungsarbeit. Haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiterhin so, klar.
Ja,
aber okay.
Für ein bisschen im Internet surfen reichen halt auch deine 16, wenn du sie denn hast.
Ja,
ich wäre froh, bei mir würde das gehen. Wie gesagt, ich wäre froh, bei mir würde Gigabit liegen. Also Fiber to the Home würde ich hier die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ein Feuerwerk veranstalten. Ja? Und ich bin kein Freund von Feuerwerk, das muss ich auch mal sagen.
Feinstaub.
Ja, da würde ich hier auch mal ein bisschen was abfackeln. Ja? Da würde ich zu meinem Nachbarn gehen, würde dem seinen Keller leer machen. Der hat ja auch immer Vorräte fürs ganze Jahr da liegen. Ja? Bei jedem Geburtstag in der Straße muss ja ein Feuerwerk gemacht werden.
Darf man das überhaupt?
Nein. Okay. Oder sagen wir mal so, nicht ohne weiteres. Ja. Nicht so, wie er es macht auf jeden Fall. Okay. Im angedrungenen Zustand mal kurz in den Keller gehen und da drei Batterien rausholen. Ja. das ist halt jetzt nicht unbedingt so. Aber lassen wir das mal. Das ist halt, wie du vorhin schon so gesagt hast, auch so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ja. Aber die traurige Tatsache ist einfach, ja, dass nicht grundsätzlich nach und nach einfach ausgebaut wird. Ja.
Ja, so ist es. Es gibt ja norwegische oder skandinavische Länder, norwegisch hört ja im Bereich Skandinavien dazu, skandinavische Länder, wo da einfach viel mehr Augenmerk drauf gelegt wird und wo die Strukturen auch gar nicht so einfach sind, da Kabel zu verlegen, also wo die Gegebenheiten viel schwieriger sind.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja.
Oder ein Kabelkanal.
Oder wie ist der Film mit Kevin Costner? Bau es und sie werden kommen. Ne?
Ach so, ich dachte, der mit dem Golf tanzt, mit dem Wolf tanzt.
Nee, das war dieser andere, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, da, wo das Baseballfeld da im Mais, das Baseballfeld im Maisfeld da baut. Mhm. Komme, okay, der Baus und sie werden kommen, ja.
Ja, so ist es. Ja, gut. Dann noch ein Kurzthema, das ITAN-Verfahren wird zum 14. September eingestellt.
Ja, da habe ich auch Post von meiner Bank bekommen. Muss ich mir auch mal angucken.
Wie, du machst noch auf Papier oder wie? Du kriegst deine TAN-Liste auf Papier geschickt.
Ich habe bei einer Bank noch eine TAN-Liste auf Papier und bei der anderen Bank habe ich diesen Chipkartenleser für die EC-Karte.
Okay, weil ich habe heute noch drüber nachgedacht, Mensch, welche Bank macht das noch auf Papier?
Das gibt's noch.
Gibt's das noch?
Das gibt's noch, ja.
Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, dass das nicht, ich dachte schon, das ist schon längst eingestellt worden, weil man darf das gar nicht mehr machen. Und wo ich heute die Nachrichten gelesen habe, bezüglich dieser Neuigkeit, mein Gott, wir sind ja doch noch weiter zurück, als ich mir das so vorgestellt habe.
Ja, vor allem muss ich mal gucken, was meine Sparkasse da jetzt durchziehen will, weil die wollten ja, oder haben schon vor einiger Zeit mal angekündigt, dass dieses Chipkartenlesen-Ding da mit der EC-Karte sich demnächst erledigt hat und jetzt ist es anscheinend soweit. Mal gespannt, ob sie da auf, ob ist SMS noch zeitgemäß?
Mobile TAN mit App wird das wahrscheinlich dann sein.
Ja, ich hoffe mal, dass es sowas sein wird, ja, weil alles andere...
Ja. Also meine eine Bank hat ein SMS-TAN und meine andere hat eine App.
Genau, es würde ja eigentlich sowas wie der Google Authenticator. Authenticator würde ja Sinn machen, ja. Oder wie hieß das mit den FOPs für den Schlüsselbund, wo du früher hier deine Passwörter für Firmennetzwerke hattest, wo du ja auch alle Minute sich irgendwie der Schlüssel geändert hatte. Secure irgendwas, das gab es bei uns in der Firma auch mal, wenn es umgestellt wurde. Da hat es ja hier diesen elektronischen Schlüssel oder dieses kleine Display, ja, wo da alle Minute sich der Zahlencode geändert hat, ja, den du dann eingeben musstest, um dich remote über das Firmennetzwerk da einzumelden. Und wie gesagt, der Authenticator funktioniert ja ähnlich. Ja. Du startest ja die App und dann hast du den Code, der sich dann oder der dann durchgeht, ja. Genau. @gmail.com Authenticator und dann hast du für die Seite jeweils deinen sich ständig neu generierenden Code. Ja. Das würde ja da beim Banking auch durchaus Sinn machen. Ja. Zur Authentifizierung, dann hast du deine TAN noch, die du kriegst. Ja, das ja, macht ja durchaus Sinn.
Ja, denke ich auch. Gut, dann würde ich noch sagen, kommen wir noch kurz zum Gadget-Tipp. Ein Thema lassen wir raus, denke ich mal. Das ist sowieso Schwachsinn. Aber zum Mini-Gadget kommen wir heute. Ich möchte heute über ein Produkt aus Schweden sprechen. Ich kann es nicht aussprechen, deswegen gleich schon mal. Zu dem Produkt, jetzt habe ich mir das echt in den Shownotes kopiert und bin an der falschen Stelle von unseren Shownotes. Scroll. Ist denn weg? Nein, es ist nicht weg. Es ist gleich wieder da.
Ah, das seien Sie live dabei.
Ja. Tobi lost in Google Doc. Ja. Feiyuan. Ich hoffe mal, das wird so ausgesprochen. Ich vermute es mal. Der Maybach unter den Kork-Untersetzern.
Und da muss ich gerade mal unterbrechen. Ich habe ja hier auch nur dieses Felix irgendwas da vorne dran gelesen. Und habe dann weitergelesen, Korkun, und konnte dieses Wort nicht lesen. Korkunter.
Ist das?
Korkuntersetzer.
Du hast das nicht zusammenbekommen, ja.
Ja. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, aber klar, wenn da vorne sich dieser Name da durchzieht, ja, ich wusste dann nichts mit dem anderen Wort anzufangen eben.
Ja. Ich habe ja immer so exotische Tipps und Gadget-Tipps und wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Thema, weil es nur so ein typisches Tobi-Thema ist, sage ich jetzt mal. Welcher normale Mensch beschäftigt sich schon eingehend mit Kork-Untersetzern? Ich glaube, das machen die wenigsten. deswegen wollte ich das auch noch so ein bisschen erklären, warum ich das getan habe. Also, ich bin ja jemand, der seinen Schreibtisch gerne schick gestaltet und auch Wert auf Details legt. Ist ja so ein Fetisch von mir, weil wenn man sich da sehr oft aufhält, dann möchte man das auch ganz schick gestaltet haben. So, Stichwort Homeoffice. So. Und man trinkt ja auch ein Käffchen oder einen Tee oder auch ein Kaltgetränk der Wahl am Schreibtisch. Sollte man ja nicht, wenn was umkippt, steht alles unter Wasser. Aber wenn hier was umkippen sollte, dann steht höchstens die Maus oder die Tastatur unter Wasser. Alles andere steht erhöht. Das Display steht erhöht, der Mac steht etwas erhöht. Also wenn was laufen sollte, läuft es unten drunter durch. Und eine Tastatur kann man notfalls verschmerzen. So. Man kann natürlich klassischerweise einen Untersetzer nehmen, eine Untertasse nehmen. Das ist aber erstens mal doof, weil wenn die mal runterfallen sollte, ist sie kaputt. Und man müsste dann noch diese Untertasse, damit es nicht so blöd aussieht, auch immer wieder vom Arbeitsplatz entfernen. Und so einen klassischen Korkuntersetzer in der Naturkorkfarbe, der sieht auf einem Holztisch, weil Kork letztendlich ja auch Holz ist, gar nicht mal so schlecht aus. Nur die normalen Korkuntersetzer, die haben ein Riesenproblem. Die sind zu 99,9% nicht oberflächenversiegelt. Das ist halt so ein Naturkork, die sind leicht gewachst und dann war es das. Und das ist nach meiner Meinung das Riesenproblem. Weil wenn mal ein Tröpfchen unter der Tasse sein sollte oder es einfach, wenn man ein kaltes Getränk hat oder es einfach ein Getränk anfängt zu schwitzen durch die Diskrepanz zwischen Raumtemperatur und Getränktemperatur, gerade im Sommer, oder man sogar noch Eiswürfel drin hat, dann läuft Wasser am Getränk runter, also Schwitzwasser. Und dann bildet sich ein Rand. Und diesen Rand hat man natürlich, deswegen hat man einen Untersetzer. Und dann sieht der Korkuntersetzer nach kürzester Zeit äußerst bescheiden aus, also um nicht zu sagen versifft. Und sowas möchte man natürlich nicht auf dem Schreibtisch haben. Und für alle diejenigen, die das nicht haben wollen, genauso wie ich, die sollten sich diesen tollen schwedischen Korkuntersetzer anschauen, weil der ist nämlich oberflächenversiegelt. Und den kann man abwischen, den kann man trockenlegen. Und das ist der große Knackpunkt an diesem Korkuntersetzer. Und deswegen ist der auch so utopisch teuer gegenüber anderen Korkuntersetzern, die es teilweise für 99 Cent gibt. Der kostet nämlich 3,46 Euro. kommt dafür aber direkt aus Schweden und man kann ihn bei Amazon ordern. Und ich habe ihn jetzt mal bei uns in die Shownotes gepackt. Und der hat auch noch eine leichte Umrandung. Das heißt, das Wasser, in Anführungsstrichen nur die Flüssigkeit, die sich da eventuell ansammeln könnte, die kann auch nicht vom Korkuntersetzer runterlaufen, weil das ist wie so eine kleine Mini-Untertasse. Und das ist für mich das optimale Schreibtisch-Untersetzer, Korkuntersetzer-Gadget. Ja, das war's.
Das war's, gut.
Habe ich das jetzt nicht schön begründet, warum man bei Korkuntersetzern wirklich viel...
Okay. Hast du gemacht, ja.
Ich höre deine Begeisterung.
Ja, ich. Wann habe ich das letzte Mal einen Untersetzer benutzt?
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein kaltes Glas Cola auf den Schreibtisch stellst, durch das kalte gibt es Schwitzwasser, oder?
Ja, doch.
Ja. Okay, ich sehe schon.
Das ist jetzt kein typisches Produkt, was du bei uns im Haushalt findest, ja.
Dieses Produkt findest du bei uns auch nur einmal. Und das ist genau auf meinem Schreibtisch. Sonst benutze ich das auch nicht. Sonst benutze ich entweder eine Untertasse.
Kaffeetassen vielleicht nochmal. Aber ansonsten Gläser oder sonstige Tassen? Nee.
Ja, okay. Ja, ich finde das auf dem Schreibtisch halt ganz praktisch.
Gut.
Obwohl mir jemand gesagt hat, sieht aus wie ein Aschenbecher, aber so schlimm ist es auch nicht.
Als Raucher könnte man vielleicht auf die Idee kommen, ja.
Dafür ist es zu flach. Dann würde ich doch sagen, wir haben die Sendung doch heute gut zu Ende bekommen. Mit einem Korkuntersetzer als Gadget. Super.
Auch ein First in diesem Podcast.
Ja, mein Gott, ich bin ein Mann, der auf Details achtet. So ein Korkuntersetzer ist ein Detail. Okay. Ja, Dann würde ich sagen, alles gut, Kit, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.
Tschüss.